schönen guten Abend allerseits. Herzlich willkommen bei Schöner Glauben. Mein Name ist Jason und ich weiß nicht, was ihr so in den letzten Tagen gemacht habt. Ich habe sehr viel über die Landtagsergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen nachgedacht. Also nicht deswegen, weil das, was da passiert ist, so überraschend gewesen ist, sondern weil ich mir viel Gedanken über den Rechtsruck mache. Und da möchte ich heute mit euch ein bisschen einsteigen in einige Gedanken, die ich mir da gemacht habe oder für mich inspirierende oder erhellende Dinge, die ich in der letzten Zeit wahrgenommen und gelesen habe. Und da steigen wir gleich ein. Vorab vielen Dank an die Leute, die diesen Podcast möglich machen, dadurch, dass sie zum Beispiel bei PayPal oder bei Ko-fi das finanziell unterstützen. Danke dafür. Wenn ihr das machen wollt, ihr findet dazu alle Infos in den Shownotes. Dann, es gibt noch ein paar Lesungen, die in der nächsten Zeit stattfinden werden. So zum Beispiel Donnerstag, den 19. September. Da werde ich in Frankfurt bei den Mennoniten lesen. Wenn ihr einfach die Mennos googelt in Frankfurt, dann werdet ihr da auch Infos finden. Sonst werde ich da auch was bei mir auf der Insta-Seite verlinken. Dann ein paar Tage später, am 21. September, werde ich in Soest lesen. Das wird in einer privaten Location sein. Da könnt ihr mir, wenn ihr in der Soester Gegend seid und vorbeikommen wollt, dann könnt ihr mir einfach eine Direct Message schreiben und dann guck mal, wie wir da zusammenkommen. Und dann werde ich am 20. Oktober noch mal in Frankfurt bei der Buchmesse, Frankfurter Buchmesse, werde ich lesen. Das ist ein Sonntag, da werde ich um 16 Uhr dabei sein, am Stand von Ruach, denke ich. Genau. Also solltet ihr bei der Frankfurter Buchmesse sein am Sonntag, dann können wir uns da sicherlich auch sehen. Da freue ich mich sehr drauf. So, wir haben heute ist Sonntag. Ich nehme Sonntagabend auf. Und am Freitag, jetzt vor ein paar Tagen, ist folgende Situation passiert. Ich bin mit der S-Bahn von meiner Arbeitsstelle nach Hause gefahren. Und es war ein langer Tag. Ich habe nicht mehr viel mitbekommen, saß da auf meinem Sitz und bin so ein bisschen weggedöst und habe dann nur noch aus dem Augenwinkel wahrgenommen, dass ein Kontrolleur gekommen ist. Der ist allerdings gar nicht zu mir gekommen, sondern der hat sich einfach mit so Papieren, hat er sich quasi auf den Vierer neben mir hingesetzt. Das war ein Mann, Mitte 60, so, ich würde sagen, deutsch gelesen, weiß. Und diese Blätter, wo er dann drin da irgendwie was reingeschrieben hat, das war ganz offensichtlich so, dass er jetzt so eine Art Anzeige ausgefüllt hat, also gerade jemanden erwischt hat beim Erschleichen einer Beförderung, sprich beim Schwarzfahren. Und dann habe ich auch wiederum aus dem Augenwinkel gesehen, dass diese Person dann etwas verärgert angekommen war und dann den Kontrolleur nochmal konfrontiert hat. Und zwar hat er dann gefragt mit einer bestimmten, aber schon noch respektvollen Art und Weise, warum sich der Kontrolleur denn lustig gemacht habe über seine Aussprache. So, dieser Mann hatte offensichtlich einen Migrationshintergrund, hat kein einwandfreies Deutsch gesprochen und der Kontrolleur hat da erstmal etwas perplex, weiß nicht, vielleicht sogar auch ertappt reagiert und hat dann aber den Vorwurf abgestritten und der andere Mann hat dann aber nicht locker gelassen und wollte dann auf diese Frage eine Antwort haben und als er diese dann aber nicht bekommen hat, hat er dann gesagt, der Kontrolleur könne ja ruhig sagen, dass er Rassist sei. Das wiederum hat den Kontrolleur sehr erbost. Er ist dann sehr laut geworden und übermäßig laut tatsächlich. Also das war so eine Art Explosion quasi. Ist richtig ausgerastet und hat dann dem Mann, der bis dahin ja sehr ruhig geblieben ist, verhältnismäßig, der ist zwar auch sauer gewesen, aber der hat sich da sehr im Griff gehabt. Aber dieser Kontrolleur ist dann richtig ausgerastet und hat dann mit dem Finger auf das Ende des Zuges gezeigt und gesagt, da, geh. Und hat dann gesagt, dass er sonst die Sicherheit rufen würde und dass der Mann dann sonst 110 zum nächsten Bahnhof, kannst du haben, wie du willst. Dieser Migrant, dieser Mann ist dann tatsächlich ein paar Meter in den Gang gegangen, Und dann hat ihn der Kontrolleur hinterhergerufen, ja, dass die AfD ja bereits vorne liege im Osten und dass man kriminelle Ausländer wie ihn alle rausschmeißen sollte. Und dann fand ich stark, dieser Mann hat dann ruhig und bestimmt gesagt, nein, ich bleibe. Und dann habe ich mich eingeschaltet, also sicherlich auch zu spät und so im Nachhinein, denke ich, hätte ich es mir auch deutlicher gewünscht, aber es ist, was es ist. Ich habe dann jedenfalls gesagt, die AfD, die braucht hier wirklich niemand, habe ich zu dem Kontrolleur gesagt. Und der andere Mensch ist dann auch weggegangen, der hat jetzt am Gespräch nicht mehr teilgenommen. Und der Kontrolleur, der hat dann mir daraufhin erklärt, dass man vor einer Stunde irgendjemand mit einem Messer angegriffen oder abgestochen hat. Irgendein Migrant hätte einen Polizisten abgestochen. Und dann folgte so eine Triade über Asylanten, dass die Ampel die ja alle reinholen will. Aber die Italiener und die Türken, die hier arbeiten und sich benehmen, die können ja bleiben. Aber die Kriminellen und überhaupt die AfD, das seien ja gar keine Rechten oder Rassisten. Die wollen im Grunde nur die Asylanten rausschmeißen, so wie den da hinten. Und dann habe ich gesagt, aber der Mann da, der sieht für mich jetzt nicht aus wie ein Geflüchteter. Der ist doch wahrscheinlich in der zweiten, dritten, vierten Generation hier. Und sagte der Kontrolleur, ja, die Schweiz, die macht das richtig. Wer nicht arbeitet, der fliegt da raus. Und so Leute, dann zeigt er wieder auf den, der da weggegangen war, so Leute, die gehören raus. Ich habe gesagt, ja, aber wohin? Der Mann ist doch hier geboren. Egal, alle raus. Dritte, vierte, siebte Generation raus. Dann von mir aus in die Herkunftsländer der Eltern oder sonst wie. Da war ich ehrlich gesagt sprachlos. Und dann hat der Mann irgendwie noch in seinem Handy was gesucht und mir dann eben diesen Bericht über diesen Polizisten gezeigt. Und ich musste dann immer auch raus und wollte das aber nicht so völlig im Raum stehen lassen. Hab dann überlegt, was sag ich denn da noch? Und hab dann beim Rausgehen nur noch so einen Satz gesagt, meine Meinung ist, dass man den Menschen sehen soll. So, weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss war. Aber dieses Gespräch hat mich wirklich verstört und hat mich sehr nachdenklich gemacht. Wie gesagt, ich hätte im Nachhinein ganz viele Sachen noch sagen sollen. Und ich glaube, dass das eine Form von Machtmissbrauch war, was da passiert ist. Und da hätte ich mich stärker mit diesem Migranten solidarisieren müssen, was leider nicht passiert ist. Aber ich möchte das jetzt hier einmal als Plattform nutzen, um das ein bisschen zu analysieren. Also sowohl für mich selber, aber ich glaube auch, dass dieser Kontrolleur, dass der eine Meinung hat oder Ansichten hat, die mittlerweile oder vielleicht auch schon länger in der Mitte der Gesellschaft sind. Das ist nicht mehr so eine extreme Randposition, sondern ich glaube, dass das Positionen sind, die viel, viel verbreiteter sind. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie sollte man sowas eigentlich politisch verorten? Ist das jetzt einfach so was wie eine Meinung? Ist das vielleicht eine sehr konservative Sicht? Oder ist sowas rechtsextrem? Und da möchte ich ein bisschen mit einsteigen und da mir nochmal Gedanken drüber machen. Beim ersten drüber nachdenken bin ich so vorgegangen und habe versucht, das Ganze nochmal so ein bisschen zu abstrahieren. Was waren das eigentlich für Positionen, die dieser Mann da vertreten hat? So, das eine war, glaube ich, dass es eine offene Unterstützung oder unterstützende Position für die AfD war, wo er nämlich gesagt hat, dass deren Machtposition, die jetzt schon im Osten da wäre, das hat er im Grunde als so eine Drohung verwendet. Ja, so nach dem Motto, das wird hier dann auch sein. Und das hat er offensichtlich gut gefunden. Und das waren Sachen, die er hier auch sehen will, weil offensichtlich die AfD da bestimmte Positionen von ihm auch übernimmt oder teilt und deswegen auch die Chance besteht, dass dann diese Positionen auch durchgesetzt werden. So könnte man das rauslesen. Des Weiteren ist es eine offene Verachtung von Migranten. Also dieses, ja, solange wie die sich benehmen, können die ja hier sein, aber ansonsten können die alle, sind die alle weg. Das ist das eine, aber er hat sich ja offensichtlich auch lustig über diesen Migranten gemacht. Das habe ich jetzt selber nicht mitbekommen, aber das klang für mich schon glaubwürdig, dass sich da dieser Migrant dann, dass er sich nochmal beschwert hat und da auch für einen würdevollen, respektvollen Umgang eingestanden ist, dass er da für seine eigene Würde eingestanden ist. Dann, ich glaube, dass es eine stereotype Vorstellung gab, nämlich diese stereotype Vorstellung des kriminellen Asylanten. Und zwar wurde da ja dieser Bezug hergestellt zwischen diesem Angriff auf einen Polizisten und diesem Menschen, der jetzt gerade sich eine Beförderung erschlichen hat, der schwarz gefahren ist. So, und jetzt ist es so, dass momentan die Beförderungserschleichung noch im Strafgesetzbuch steht. Also es ist, wenn man so will, ist es eine Straftat, ist keine Ordnungswidrigkeit. Allerdings ist die Diskussion, beispielsweise letztes Jahr im Bundestag hat es da eine Anhörung gegeben von ExpertInnen. Die Diskussion ist mittlerweile so weit, dass man sagt, das darf eigentlich nicht mehr im Strafgesetzbuch stehen. Die Begründung ist, dass es im Grunde eigentlich die ärmsten und die obdachlosen Menschen in Deutschland trifft. Nicht wenige Menschen sitzen im Gefängnis, weil sie sich Bahntickets nicht leisten können und dann erwischt worden sind. Mittlerweile sind viele Bahnunternehmen, zum Beispiel die Rheinbahn und auch die Kölner Bahn, andere Bahnen sind dazu übergegangen, die Beförderungserschleichung auch nicht mehr als Straftat zur Anzeige zu bringen. Und das finde ich auch spannend, es gibt eine Initiative, nennt sich Initiative Freiheitsfonds, die kaufen Menschen aus dem Gefängnis frei, die sich eben das Bußgeld für Beförderungserschleichungen nicht leisten können. Und das muss man sich mal vorstellen, da sitzen eben Leute dann im Gefängnis, weil sie sich nicht leisten können, ein Ticket zu bezahlen, und das kann es ja nicht sein. So, aber das, was dieser Schaffner hier gemacht hat, dieser Kontrolleur, der hat also Schwarzfahren auf eine Ebene gestellt mit einem Mordversuch. Und das, finde ich, ist ein starkes stereotypes Bild von einem kriminellen Ausländer. Des Weiteren, denke ich, kommt völkisches Denken zum Ausdruck. Also dieser Schaffner hat ja dann gesagt, dass selbst wenn da Menschen sind, die in der 7. Generation sind, die müssen dann rausgewiesen werden. Das sind natürlich ungleiche Rechte. Also da wird eine Kategorie von Deutschstämmigen aufgemacht versus Leuten, die später dazugekommen sind, die sozusagen nur einen deutschen Pass haben. Und die haben da nicht die gleichen Rechte. Weil natürlich, wer schwarz fährt und deutschstämmig ist, der wird natürlich nicht rausgeschmissen. Aber Menschen, die dann schon in der 7. Generation hier leben, ja, die können dann rausgeschmissen werden. Also es ist ein sehr krass völkisches Denken. Ein Denken, was deutschen Grundgesetz fremd ist. Da hat man einen anderen Völkerbegriff, Volksbegriff. Da ist das Volk alle, die die Staatsbürgerschaft haben. Und dann, finde ich, gab es noch eine Aggressivität, eine Form von Gewalt, ja, dass direkt der Sicherheitsdienst gerufen werden sollte, einfach weil dieser Mensch nachgefragt hat oder sich über Respektlosigkeit beschwert hat. Und dass da direkt dann mit der Polizei gedroht wurde, das, fand ich, war eine Form von Gewalt, auf eine Weise. So, und wenn man das so zusammennimmt, dann ist die Frage, was ist denn das überhaupt? Und ja, klar, ich meine, es macht jetzt wenig Sinn, da irgendwelche Label drauf zu packen und zu sagen, ja, das ist ein Rechter oder das ist ein Rechtsextremer oder sowas, weil diese Begriffe ja auch heute sehr schwierig geworden sind auf eine Weise. Die werden bewusst sehr verzerrt und vernebelt. Und deswegen geht es mir jetzt nicht darum zu sagen, ha, jetzt gibt's drei Kriterien und dann sehen wir, dieser Mensch war ein Rechtsextremer. Das ist für mich nicht der Punkt, sondern ich möchte ein bisschen von diesem Einzelfall nochmal über die AfD nachdenken und möchte nochmal darüber nachdenken, was eigentlich an Ideen und an Haltung durch die AfD und auch durch die neue Rechte in Deutschland, und natürlich gibt es das auch in anderen Ländern, aber ich gucke jetzt nur auf Deutschland, die da Fuß fassen. Und wo ich sagen würde, ich habe den Eindruck, dass diese Anekdote, dieses Beispiel vom Freitag, das ich erlebt habe, dass man da schon Parallelen ziehen kann und sehen kann, dass die Kommunikation von der AfD auf eine gewisse Resonanz in Deutschland trifft. Und ich habe mir dafür nochmal angeguckt, wie begründet wurde, dass die AfD in Thüringen vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft worden ist. Das ist für mich ein spannender Punkt. Man hätte das gleich jetzt auch an der Person von Björn Höcke festmachen können, weil Björn Höcke ja auch diesen Prozess hatte, ob er als Faschist, als Rechtsextremer genannt werden darf. Und auch da hat sich ein Gericht inhaltlich damit auseinandergesetzt, was meint eigentlich der Begriff Rechtsextrem und trifft das auf Höcke in dem Fall zu. Ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt, wie das vom Verfassungsschutz geframed worden ist. Ich weiß auch, da hat es kritische Stimmen gegeben. Die NZZ zum Beispiel hat da einen kritischen Bericht zugeschrieben. Und natürlich auch in der rechten Blase wird darüber gesprochen und wird dann gesagt, ja, liebe Leute, das, was der Verfassungsschutz da macht, ist natürlich tendenziös. Mich überzeugt das nicht, muss ich sagen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und finde, dass die Einschätzung des Verfassungsschutzes, die man nachlesen kann, Verfassungsschutzbericht von 2022, ich finde, dass das stichhaltig ist. Und bevor man da jetzt hingeht und sagt, oh, das ist ja alles so ein tendenziöser Laden, finde ich, sollte man sich das angucken. Es gibt eine gute Zusammenfassung in einem Zeitungsartikel bzw. Blog-Eintrag vom MDR, den werde ich auch in den Shownotes verlinken. Und da wird deutlich, dass der Verfassungsschutz 5 Gründe anführt. Das ist einmal der Verstoß gegen die Menschenwürde, dann der Volksbegriff, der Verstoß gegen das Demokratie- und Rechtsstaatprinzip, Geschichtsrevisionismus und Kontakt zu rechtsextremen Gruppierungen. Ich gehe dir einmal kurz durch und da, genau, zunächst wäre die Idee Verstoß gegen die Menschenwürde. Und das macht der Verfassungsschutz deutlich, unter anderem an einem Facebook-Eintrag von Björn Höcke. Der Facebook-Eintrag ist immer noch online, ist aus dem Jahr 2021. Und da gibt es ein Bild, und dieses Bild zeigt ein Schlachtermesser und darüber gelegt ist die Schrift. Und da steht, wer halb Kabul aufnimmt, hilft nicht etwa Kabul, sondern wird selbst Kabul. Und der Verfassungsschutz, der analysiert das, diesen Beitrag von Björn Höcke und sagt, dass hier im Grunde ein Gruppenmerkmal, nämlich Gewalt, auf Einzelne, also der Einzelne wird auf ein Gruppenmerkmal reduziert. Es wird also gesagt, dass grundsätzlich Muslime so eine gewisse Gewaltaffinität hätten und dass das nicht eben eine individuelle Angelegenheit ist, wo sich also der Einzelne für Gewalt entscheidet, sondern das sei ein kulturelles Gruppenmerkmal. Und von diesem kulturellen Gruppenmerkmal wird dann auf den Einzelnen geschlossen. Und das wiederum, das ist laut Verfassungsschutz dann ein Verstoß gegen das Menschenwürdeprinzip, wo wichtig ist zu sagen, dass der Mensch als Einzelner gesehen werden muss und dass eben diese Entscheidungsfreiheit des Einzelnen, dass das ein ganz zentraler Punkt der Menschenwürde ist. Da vielleicht nochmal so ein kleiner Schlenker. Was steckt dahinter? Im Grunde steckt dahinter diese Idee des Ethnopluralismus. Also die Idee, dass Völker am besten nicht vermischt werden sollten, sondern dass Völker möglichst homogen sein sollten. Und deswegen ist ja schön, wenn es Iraner und wenn es Russen und was weiß ich und alle möglichen Länder, ist ja gut, wenn es die gibt, aber die soll es eben woanders geben. Und hier soll eben ein deutschstämmiges Volk leben und das soll eben nicht vermischt werden. Und diese homogene Vorstellung von Völkern, die wird dann eben auch verbunden. Ja, bei Höcke, ich habe sein Buch gelesen, bei Höcke ist noch nicht so ganz klar, also der wird da ein bisschen schwammig, ist das jetzt so eine biologische Kategorie, Volk, so ein bisschen auch bei ihm, aber im Kulturalismus ist es vor allen Dingen auch eine kulturelle Kategorie. Also es wird eben gesagt, dass wenn man sozusagen einmal kulturell geprägt ist von so einer orientalischen Kultur, die wiederum mit der Scharia sehr stark zusammenhängt, ja, dann hat man diese kulturelle Prägung hat man so stark verinnerlicht, dass wenn man dann in ein anderes Land oder in die westliche Kultur sozusagen eintaucht, dann kriegt man diese kulturelle Prägung aber nicht mehr weg, sondern die sitzt so tief, dass das einfach bleibt. Und deswegen ist es eben besser, die sollen da, wer weiß wo leben, und in Europa müssen aber dann eben kulturell europäische Menschen leben. Und jedes Volk hat sozusagen seine eigene Kultur, die dann bewahrt werden muss. Das ist so ein bisschen die Idee vom Ethnopluralismus. Manchmal nennt man das auch Kulturalismus. Oder eben Neorassismus. Also das ist eine Idee, die eine Neuauflage vom Rassismus, wie man ihn eben aus dem 19. Jahrhundert kennt. So, zweite Idee ist tatsächlich dieser homogene Volksbegriff. Da habe ich gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Hinzu kommt aber, dass Höcke zum Beispiel der Verschwörungserzählung des sogenannten großen Austausches anhängt. So, da muss man auch vielleicht nochmal kurz was zu sagen. Also die Idee des großen Austausches, das ist eine Verschwörungserzählung, die sagt, dass es Eliten gibt, die möchten, dass die weiße Rasse ausstirbt, also Rasse in Anführungszeichen. Und das macht man eben, indem man ganz viele Zuwanderer nach Europa oder sonst wo lässt. Also in Amerika gibt es das auch, die Idee. Und dass so die weiße Mehrheitsbevölkerung dann ausgetauscht wird durch Menschen mit einem anderen ethnischen Hintergrund. Und das ist diese Verschwörungserzählung. Und damit das klappt, müssen eben bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden. Zum Beispiel muss dann der Feminismus muss dafür sorgen, dass ein Land nicht mehr wehrhaft wird und alles nur noch verweichlichte Menschen herumlaufen, die eben nicht in der Lage sind, sich gegen diese Invasion sozusagen zur Wehr zu setzen. Das ist die Idee. Und da ist aber wichtig, dass die Idee, also dieser Verschwörungserzählung von diesen Eliten, die diesen Austausch wollen, das, also zum einen ist das eine rassistische Position, argumentiert der Verfassungsschutz. Und darüber hinaus ist es aber auch grundgesetzwidrig. Warum? Weil die freiheitlich-demokratische Grundordnung bei uns vorsieht, dass es eben eine Staatsbürgerschaft nicht über ethnische Zugehörigkeit lediglich gibt, also dass Staatsangehörigkeit über die Biologie darauf reduziert wird, sondern Staatsbürgerschaft sind Menschen, die eingebürgert werden oder die eben natürlich auch eine Abstammung haben. Aber diese Idee, dass es eine Zweiklassengesellschaft gibt, das wird eben abgelehnt. So, jetzt muss man sagen, die AfD hat, wenn man sich sowohl das Parteiprogramm, aber auch ihre Website durchliest, haben die sich klar positioniert, dass sie sagen, wir möchten da grundgesetzkonform sein. Also die AfD lehnt diese Position ab, dass es sozusagen Passdeutsche gibt und Biodeutsche oder Deutschstämmige. Sondern die AfD sagt, Deutsch ist, wer die Staatsangehörigkeit hat, und da möchten wir keine Zweiklassengesellschaft draus machen. So. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite das offizielle Statement ist und jetzt der Verfassungsschutz hingeht und sagt, na genau das, was nach außen hin vertreten wird, sieht aber hinter den Kulissen, beziehungsweise wenn man sich anguckt, was PolitikerInnen der AfD ansonsten noch sagen, zum Beispiel in Reden und so weiter, dann sieht es ganz anders aus. Im Verfassungsschutzbericht wird dann sowas wie eine Rede von Björn Höcke aus dem Jahr 2022 in Zwickau dann angeführt. Und ja, ich würde auch sagen, wenn man Höckes Buch liest, dann ist das ein klares Thema. Alternativ kann man sich auch, also das Recherche-Kollektiv Korrektiv hat ja Anfang des Jahres da auch zu recherchiert und das hat ja, diese Recherche hat ja zu diesen riesigen Demos, ich glaube irgendwie knapp 1 Million oder sogar über 1 Million Menschen in Deutschland haben demonstriert gegen diese Remigrationspläne, aber der Punkt ist der, dass diese Idee im Kontext der AfD thematisiert wird und es laut Verfassungsschutzbericht dafür Anhaltspunkte gibt oder genug Anhaltspunkte gibt zu sagen, dass das, was auf der einen Seite öffentlich gesagt wird, dass es da im Hintergrund und wenn man genau zuhört, was da sonst so gesagt wird, dass das eben anders aussieht. Also dass es durchaus ein Grundgesetz, also ein demokratiefeindliches Menschenbild gibt in der AfD. So, dann gab es die Frage nach dem Rechtsstaatsprinzip, also dass die AfD gegen das Demokratieprinzip verstößt. Und das wird auch wiederum an einem Facebook-Post von Höcke und seinem Co-Sprecher Stefan Möller deutlich gemacht. Und zwar ist es so, dass da diese Erzählung deutlich wird, die auch von den Reichsbürgern vertreten wird, nämlich dass Deutschland eigentlich besetzt ist. Höcke hat da auf Facebook das so formuliert: Beenden wir gemeinsam die Herrschaft einer offenbar ferngesteuerten, selbsthassenden und inkompetenten Politikerkaste. Also da ist die Idee, nicht die Bundesregierung regiert Deutschland, sondern offenbar ist die Bundesregierung ferngesteuert und das ist eben diese Reichsbürger-Ideologie. Deutschland ist eigentlich kein souveräner Staat, sondern wird ferngesteuert. Und damit werden aber die demokratischen Institutionen werden letztendlich delegitimiert und denen wird damit ihr Daseinsrecht abgesprochen, die ja sowohl die Rechtmäßigkeit als auch die Handlungsfähigkeit wird damit bestritten. Und das ist gegen das Demokratieprinzip. So, dann kommt der Punkt Geschichtsrevisionismus. Geschichtsrevisionismus, das ist die Idee, dass die offizielle Geschichtsschreibung, so wie das in Wissenschaft, in Forschung, in Medien, in der Erinnerungskultur vor allen Dingen, wie da die deutsche Geschichte erzählt wird, das wird grundlegend in Frage gestellt. Und da ist bei der AfD natürlich der Kernpunkt, wie sieht es aus mit der Frage nach dem Nationalsozialismus? Also da wird die historische, man muss sagen, Verantwortung, vielleicht Schuld des deutschen Volkes wird relativiert und deswegen eine erinnerungspolitische Kehrtwende gefordert, so hat das Björn Höcke mal gesagt. So, Björn Höcke hat da 2020 auch wieder bei Facebook Folgendes zugesagt: Dieser Form der staatlich verordneten Erinnerungskultur sollen gebrochene Menschen geschaffen werden, die komplex beladen und unerlöst stets um Vergebung bettelnd ihre Erbsünde mit sich durchs Leben schleppen. So. Herr Gauland hat da ja auch vom Vogelschiss der Geschichte gesprochen. An anderer Stelle hat Höcke davon gesprochen, dass nur Deutschland sich ein Mahnmal der Schande in sein Zentrum stellte. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also laut AfD soll ja die Erinnerungskultur, wie also in Deutschland über Geschichte nachgedacht wird, wie in Deutschland die Geschichte präsentiert wird im öffentlichen Raum, sei es jetzt in Museen oder durch Denkmäler, durch alle möglichen öffentlichen Arten der Geschichte zu gedenken, da soll der Holocaust und der Nationalsozialismus soll, wenn die AfD an die Macht käme, soll der Holocaust nur noch minimal, wenn überhaupt, eine Rolle spielen, sondern viel stärker soll darauf auf die tausendjährige deutsche Geschichte verwiesen werden, die ja dann sehr positiv zu werten sei. Und da geht's dann auch wiederum um Nationalstolz und so weiter. So, das waren jetzt so die Punkte, die der Thüringer Verfassungsschutz angeführt hat. Ich fand das wirklich sehr spannend, beziehungsweise der Kontakt zur rechtsextremen Gruppierung. Da wurde dann unter anderem dann gesagt, das muss man eben ergänzen, dass die AfD verschiedene Rechtsextreme angestellt hat, sowohl im Bundestag als auch dann woanders. Und das wurde dann eben recherchiert. Da wurde dann irgendwie eine Zahl um die 100 genannt. Rechtsextreme seien dann bei der ARD angestellt. Ja, so, und das mal so zusammengefasst jetzt. Ich finde das hochinteressant, weil aus meiner Sicht da ganz deutlich Parallelen sind jetzt auch zu diesen Aussagen von dem, was dieser Kontrolleur da gesagt hat. Für mich ist das ähnlich in vielerlei Hinsicht. So bei diesen Menschen, da kam jetzt nicht dieses Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip vor. Also er hat jetzt nichts davon gesagt, dass Deutschland sozusagen nur eine GmbH wäre und von außen gesteuert wäre. Das jetzt nicht. Aber dieser homogene Volksbegriff, das ist Thema gewesen. Er hat diesen Satz gesagt, die AfD, das sind keine Rechten. Das finde ich ist ein spannender Punkt. Also da weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt direkt von Geschichtsrevisionismus reden kann. Aber zumindest wird deutlich, dass dieser Begriff rechts, dass der anders gedeutet wird, als das zum Beispiel so ein Verfassungsschutz macht. Also ich habe den Eindruck, dass sehr häufig rechtsradikal oder rechtsextrem einfach nur die Menschen sind, die töten, die andere umbringen. Und alles andere ist dann so mehr oder weniger unproblematisch. So kommt das bei mir rüber. So, also verschiedene Dinge, die sich da überschneiden. So, das einmal dazu. Ich möchte jetzt noch im Folgenden möchte ich auf zwei, wie ich finde, wirklich sehr, sehr spannende Bücher verweisen, die mir geholfen haben, diese ganze Sache nochmal ein bisschen besser zu sortieren. Und ich mache das einmal, beziehe ich mich da auf Marcel Lewandowski, Politikwissenschaftler, der jetzt ein recht bekanntes Buch, also ist, glaube ich, verkauft sich recht gut. Das Buch heißt Was Populisten wollen. Und in diesem Buch, da stellt er dar, was sowohl links, aber vor allen Dingen auch Rechtspopulismus angeht und wie diese Rhetorik funktioniert, beziehungsweise auch diese Grundhaltung. Und das wollte ich euch einmal kurz nochmal darstellen, dann ein bisschen über die neuen Rechten sprechen, die Kommunikationsstrategie der neuen Rechten und schließlich, weil es ist ja ein christlicher Podcast, darüber, wo gibt's eigentlich eine Anschlussfähigkeit im frommen Milieu und entsprechend dann auch gibt's vielleicht die Möglichkeit, da eine gewisse Resilienz gegenüber aufzubauen. So, starten wir. Marcel Lewandowski, Populismus. Marcel Lewandowski sagt, dass Populismus im Grunde drei Achsen hat. Das eine ist die Achse nach die da oben. Der Populismus, der nimmt für sich in Anspruch, für das wahre Volk zu sprechen. Das eigentliche Volk. Also das Wir. Und dieses Wir, die normalen Menschen, die sind kritisch eingestellt gegen vermeintliche Eliten, nämlich gegen die da oben. Die da oben, die sind nämlich korrupt, die haben nichts Gutes im Schilde, die sind abgehoben, die verstehen auch gar nicht, was die normalen Menschen so möchten. Und deswegen die da oben, diese Politiker und andere Leute, die vielleicht auch im Hintergrund die Strippen ziehen, die findet man gefährlich, denen kann man nicht vertrauen. Und jetzt ist es aber so, dass die da oben, dass die starken Einfluss haben. Die beeinflussen die Medien zum Beispiel. Die beeinflussen auch die Wissenschaften. Natürlich sowas wie Gesetzgebung, aber auch dann Rechtsprechung zum Beispiel. Bildung, ganz wichtiger Punkt. Die Eliten, die können die Bildung beeinflussen. Und All das ist problematisch, weil in all diesen Bereichen kann man deswegen sagen, dass die Eliten irgendeine Form von Korruption betreiben und da laufen die Dinge schief, da ist etwas grundsätzlich problematisch im Populismus. Und deswegen PolitikerInnen, die den populistischen Stil nutzen, die würden dann eben sagen, wir sind das Volk, und die kritisieren dann aber eben Wissenschaft, Bildung, Rechtsstaat, Medien und natürlich eben die politische Elite, diese Politikerkaste. Und da wird ganz viel abgelehnt, deren Ideologie wird abgelehnt, sozusagen das Woke, da wird die Political Correctness abgelehnt. Und ganz wichtig ist eben, dass die Populisten für sich in Anspruch nehmen, dass sie die Meinung des Volkes vertreten, aber eben nicht diese Eliten. Und da ist aber eben natürlich spannend, dass diese Populisten dann auch irgendwo so ein bisschen so diesen Stil haben müssen, der sich absetzt von den normalen Politikern, also sei es jetzt in der Sprache, aber vielleicht auch sogar im Auftreten, in der Kleidung vielleicht. Da dürfen sie sich nicht so ähneln wie diese Eliten. Spannend ist dabei bei Trump, der auch immer dann sagt, dass er so für das wahre Amerika dann kämpft, der aber selber eigentlich Teil dieser Elite ist. Und der ist aber durch bestimmte, ja, vor allen Dingen auch durch die Sprache und durch die Art und Weise, wie er sich gibt, es dann schafft, sich von denen abzusetzen, von diesem politischen Betrieb. Dann gibt's die zweite Achse laut Marcel Lewandowski. Das ist nämlich dann, dass das Volk nicht nur gegen die da oben ist, sondern auch gegen die anderen. Also das war, seit Pegida waren das die Muslime. Ja, die Pegida ist ja mit dem Slogan aufgetreten, mit diesen Montagsdemos gegen die Islamisierung des Abendlandes. Das wird dann immer verstanden als ein Kampf für die Freiheit und für die Sicherheit, die bedroht ist durch zum Beispiel Flüchtlinge, die Kriminalität, die dann steigen würde. Und da kommt dann sehr stark auch diese Idee des Deutschland zuerst. Da vielleicht direkt nochmal einen Schwenk, dass im Rechtsextremismus gibt es eine Idee, so das konnte man auch, also das geht zurück bis zu den Nazis, Mein Kampf und was und so weiter. Das ist im Grunde eine sozialdarwinistische Idee. Und diese Erzählung geht ungefähr so. Da wird gesagt, es sind nicht genug Ressourcen für alle da. Es ist nicht genug für alle da. Und deswegen, das Leben ist ein Kampf. Zum Beispiel schon ein Volk muss irgendeinen Raum für sich beanspruchen. Und dieser Raum ist dann umkämpft. Also wenn du irgendwo auf dem Land leben willst, musst du kämpfen. Das Leben ist eine Art Kampf. Und deswegen, es ist nicht für alle genug da. Und deswegen müssen wir kämpfen. Und quasi der Stärkere setzt sich durch. Also wenn das eigene Volk überleben soll, dann muss man wehrhaft sein und man muss sich durchsetzen. Und wenn nicht genug da ist, dann müssen wir halt sehen, wo wir bleiben. Und dann gibt es eben auch so eine natürliche Auslese. Also die Schwächeren, die werden es dann eben nicht schaffen. Die ertrinken dann im Mittelmeer oder die sterben an der Hungersnot oder Krieg oder was weiß ich. Und wir müssen aber gucken, dass wir quasi für uns sorgen. Das ist so ein bisschen die sozialdarwinistische Erzählung, die in vielen rechten und rechtsextremen Kreisen letztendlich mitschwingt oder da auch im Hintergrund ist, die Hintergrundfolie sozusagen. Und deswegen eben dieses Germany first oder America first oder was auch immer. Also diese Idee, dass man sich im Kampf befindet und sich eben durchsetzen muss, weil eben nicht für alle da ist. So, demgegenüber stünde ja eine linke Idee der Solidarität, wo man sagt, ja, es gibt große Herausforderungen, aber die schaffen wir nur, wenn wir zusammenhalten und wenn wir zusammenarbeiten, Kooperation, füreinander da sein. Rechtsextrem, da ist die Idee, wir müssen auf unsere Gruppe achten und wir befinden uns in Konkurrenz. Und nur wenn wir auf unsere Gruppe achten, dann können wir uns durchsetzen und sonst ist es eben schwierig. So, dann gibt es eine dritte Achse und das ist sozusagen der Feind des Inneren. Also es gibt einen Bevölkerungsanteil im Inneren, die jetzt, also auch Deutschen, das sind nicht sozusagen diese anderen, die von außen kommen, aber das ist der innere Feind. Das können unterschiedliche Gruppierungen sein oder unterschiedliche Denkrichtungen auch. Das kann Seenotrettung sein, das können die Gender-Ideologie sein, die Leute, die mit einer vermeintlichen Frühsexualisierung die Kinder irgendwie beeinflussen. Das ist die Klimabewegung, Black Lives Matter. So, also Überbegriff könnte vielleicht eben diese Woke, das ist ja der Kampfbegriff, der da benutzt wird, die Woke-Bewegung. Und da wird eben ein Werteverfall wird ausgemacht und da wird eben gesagt, dass das eine Bewegung ist, die im Grunde das wahre Volk von innen zersetzt und gleichzeitig aber auch das wahre Volk unterdrückt. Also da wird dann gesagt, es gibt die schweigende Mehrheit und die schweigende Mehrheit, die wird denen wird eben das alles aufoktroyiert. Also sei es jetzt so eine Art Sprache, so eine, zum Beispiel Gendern dann eben, das wird dann aufgezwungen oder eben die Gender-Ideologie. Da wird jedenfalls gesagt, da wird man quasi seiner Freiheit beraubt, auch auf diese Weise. Ja, dann wird eben auch die Cancel Culture wird dann bemüht. Es wird also gesagt, man darf ja gar nicht mehr alles sagen, weil diese Woke-Ideologie auch in den Bereich der Sprache und der Meinungsfreiheit vorrückt. Und deswegen ist auch da der Kampf, der vermeintliche Kampf zum Schutz der Kinder und der Frauen wird da beschworen. So, aber das wäre sozusagen die dritte Achse. Der Feind im Inneren. So, Marcel Lewandowski, also das Buch ist recht dick. Ich finde, dass er durch eine sehr klare Sprache besticht und unfassbar viele Beispiele anführt, wo er dieses Schema vom Populismus und besonders auch von Rechtspopulismus, wo er das deutlich macht. Das Buch wiederholt sich manchmal ein bisschen anstrengend, aber ich finde, es ist ein tolles Buch, kann man wirklich gut lesen, was das recht klar macht. Ich habe tatsächlich dann mich auch noch mal ein bisschen tiefer reinbegebt, habe noch ein paar Texte gelesen über die Entstehung der neuen Rechten beziehungsweise auch über deren Kommunikationsstrategie. Da hat es verschiedene Autoren gegeben, die dazu gearbeitet haben. Da gehe ich jetzt nicht so wahnsinnig ins Detail. Möchte da vielmehr auf Natascha Strobel verweisen. Sie ist Politikwissenschaftlerin aus Österreich, hat vor, weiß nicht, ein, zwei Jahren, glaube ich, hat sie ein Buch geschrieben, Radikalisierter Konservatismus. Das ist ein sehr gutes Buch, kann ich empfehlen. Und für diejenigen, die nicht so gern lesen, es gibt ein knapp zweistündiges Podcast-Interview mit ihr bei Jung und Naiv. Das ist wirklich gut, kann man sagen. Möchte ich hier empfehlen. Das macht das nochmal deutlich. Da geht's unter anderem um die Kommunikationsstrategien der neuen Rechten. Vielleicht nochmal kurz, was sind die neuen Rechten? Die neue Rechte, das ist eine Bewegung, die im Prinzip faschistische Ideen, die es auch zur Nazi-Zeit gegeben hat, im Grunde ins Heute überträgt und die heißen deswegen neue Rechte, einfach deswegen, weil es eben Menschen sind, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren worden sind. Also es gibt keine personale Kontinuität, das sind Menschen, die danach gekommen sind. Aber im Grunde sind es faschistische Ideen und da möchte ich nochmal zusammenfassen, was die Natascha Strobel da an Erkenntnissen hat. Es geht also, wie gesagt, um Kommunikationsstrategien. Ihr Punkt ist der, dass sie sagt, die neuen Rechten möchten einen Kulturkampf oder sie spricht sogar davon, einen Kulturkrieg führen. Das sei für sie das Zentrale im Faschismus. ein Kulturkrieg, also das heißt Vernichtung des Gegners. Und während im Faschismus das immer so war, dass einfache Bürger zu Soldaten gemacht worden sind für das Innere, bei den Nazis waren das ja dann die SA zum Beispiel, die dann Schlägertrupps waren, die politischen Gegner zum Beispiel ausgeschaltet haben. So könnte man heute dann zum Beispiel sagen, dass im Kulturkrieg heute auch eine digitale Dimension mitgedacht werden muss. Also zum Beispiel, dass es sozusagen auch digitale Schlägertrupps gibt, Trolle, die dann auf andere Leute losgelassen werden, um die dann zumindest psychisch zu vernichten. Und das fand ich einen spannenden Punkt. Und jetzt ist die Frage, was sind dann die Strategien, die angewendet werden, um diesen Kulturkampf, Kulturkrieg durchzuführen. Und dann sagt sie, die erste Strategie sind Anekdoten. Also kurze Geschichtchen, die dann eine Schlagkraft haben, gerade natürlich auch in sozialen Medien. Also wenn dann gesagt wird, da gibt es irgendeinen Kindergarten, der queerfreundlich ist und da passieren schlimme Dinge. So, dann verfängt sich so eine Geschichte und es wird ja gar nicht nachgeprüft, ist das wirklich jetzt alles im Detail so? Die Geschichte verfängt sich einfach, die kann auch in sozialen Medien abgeändert werden und entwickelt so ein bisschen ein Eigenleben. Aber die Anekdote an sich ist das Mittel schlechthin. Man würde eben in der politischen Kommunikation der neuen Rechten eben nicht mit Studien und Statistiken und wissenschaftlichem Diskurs, sondern mit Anekdoten. Dann gibt es immer eine Polarisierung. Also das heißt, es wird nicht differenziert, es wird nicht gesagt, dass man die graue Schattierung sehen muss, sondern es wird immer ein Schwarz-Weiß, es wird ein klares Dafür und Dagegen, keine vermittelnden Positionen, keine Abwägung, kein Pro und Contra, sondern Polarisierung dafür oder dagegen. Dritter Punkt ist laut Strobel eine Emotionalisierung. Also der Ton und die Sprache in der politischen Kommunikation ist immer emotionalisiert. Da geht es immer um ganz viel, da wird immer sehr emotional geredet, es ist immer eine hohe Betroffenheit, es ist immer sehr viel Wut damit bei und das muss auch hochgehalten werden. Das ist ein entscheidender Punkt bei ihr, dass sie sagt, die Emotionalisierung, die muss ständig hochgehalten werden. Es darf nie mal abgekühlt werden und dann mal mit ruhigem Kopf drüber reden. Und sie hat dann auch erzählt, ja, das ist auch eine Sache, die auch vielleicht so in unserer digitalisierten Welt nochmal erklärt, warum Radikalisierung heute auch so schnell funktionieren kann. Also einfach, weil heute Menschen sich innerhalb von ein paar Stunden dauernd neuen politischen Input geben kann. Das ist ja früher ein bisschen anders gewesen. Da ist man dann eben auf einen Vortrag gegangen oder hat ein Buch gelesen, hat da mal 2-3 Tage drüber nachgedacht und dann diskutiert und so weiter. Und heute geht das ja viel, viel schneller, wo man sich ja in Sachen eingraben kann und sehr intensiv und sehr tief dann, ja, in einer hohen Geschwindigkeit sich politisch radikalisieren kann. Ein weiterer Punkt ist die Maximalisierung. Also das heißt, dass es sozusagen immer ums Ganze geht. Die Anekdoten, die gebracht werden und die Themen, die gebracht werden, die werden so erzählt, dass die Welt immer direkt untergeht sozusagen. Also das ist, sie bringt da ein Beispiel, also wenn es jetzt irgendwelche Drag Queens in den USA geben sollte, die schwierige Dinge machen, irgendwie Kindern Bücher vorlesen und das ist irgendwie nicht angemessen, dann könnte man ja auch sagen, na meine Güte, das ist in den USA, das ist weit weg, das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit meinem Leben und auch nicht mit der Demokratie in unserem Land zu tun, kann man also alles nochmal mit ein bisschen Abstand sehen und einen kühlen Kopf und so weiter, aber nein. Die Maximalisierung würde eben bedeuten, dass das so dramatisch dargestellt wird, als dass jetzt der kulturelle und Werteverfall unmittelbar bevorsteht und das Ganze wird also so aufgezogen. Der letzte Punkt ist eine Opferrolle. Also es wird gesagt, dass das wahre Volk sozusagen, dass die sich in einer Opferrolle befinden. Die werden gegängelt, die sind aber auch in Gefahr. Die werden bekämpft, sowohl von den Eliten als auch von den Feinden von außen und dann auch von den inneren Feinden. Also die sind in einer schwierigen Situation. Und diese Opferrolle, die führt natürlich, das ist eine sehr günstige Argumentationsausgangssituation, wo man natürlich dann Kritik und so weiter immer auch gut abtun kann. So, das jetzt mal als zwei nochmal theoretische Inputs, die für mich zumindest das Ganze nochmal ein bisschen runder und verständlicher machen, um nochmal zu verstehen, was hat es eigentlich mit diesem rechten Spektrum auf sich, wie funktioniert das, was sind da im Kulturkampf für Strategien, die da benutzt werden. Und dann würde ich jetzt gerne nochmal darüber sprechen, wo gibt es eigentlich eine Anschlussfähigkeit für konservative ChristInnen, müssen jetzt nicht nur Evangelikale sein, das ist auch darüber hinaus, aber konservative oder vielleicht auch fundamentalistische christliche Tendenzen, Gruppierungen, wo sind die anschlussfähig für diese rechtsradikalen Ansätze? Und ich habe da vier rausgearbeitet. Es gibt sicherlich auch deutlich mehr. Ja, und da ließ sich sicher drüber streiten. Könnt ihr gerne auch in den sozialen Medien oder so da mir Nachrichten zukommen lassen, wenn ihr da noch andere findet. Ich habe jetzt mal vier rausgesucht. Für mich ist Folgendes. So eine Grundstruktur christlichen Fundamentalismus ist für mich die Idee, ich würde es mal als Unmündigkeit benennen, also eine Tendenz von Gehorsam gegenüber Leitungsfiguren, eine Sprache, wo von Nachfolge gesprochen wird, von man muss sein Leben übergeben und wenn man das macht, dann erhält man Liebe und Treue und man wird umsorgt und so weiter. Also ein Aufgeben des eigenen Willens und stattdessen sich ausliefern den göttlichen Ideen, die eben dann von Gemeinde, von Kirche oder sonst wem vertreten werden oder übermittelt werden. So, also eine gewisse Unmündigkeit würde ich als Merkmal nennen. Darüber hinaus die zweite ist ein absolutes Wahrheitsverständnis. Und das absolute Wahrheitsverständnis, das würde ich so sehen, da wird eben gesagt, dass das, was den christlichen Glauben auszeichnet, die christliche Lehre, dass das absolut wahr ist. Die Bibel wird als absolut wahr verstanden. Und das wird aber in Opposition gestellt zu anderen Plausibilitätsstrukturen, zu anderen Wahrheitsansprüchen, vor allen Dingen säkularer Art. Und das wird nämlich dann jeweils abgewertet. Also Wahrheit in Wissenschaft, Wahrheit in Medien, Wahrheit in Kultur, in Literatur und so weiter. Das ist im Zweifel dann etwas, was untergeordnet wird der biblischen Wahrheit, was nicht in einem Austausch ist oder nicht in einem, ja, sich zum Beispiel in einem gegenseitigen Wahrheitsprozess befindenden, sondern dass da die Idee ist, nee, die biblische Wahrheit ist höher und alles andere muss sich daran messen und im Zweifel hat eben die Bibel recht. Darüber hinaus ich würde sagen, eine Orientierung an Fachbegriff Schöpfungsordnung. Ich würde sagen, Schöpfungsordnung ist der fromme Begriff für Patriarchat. Da steckt dann sowas wie Heteronormativität hinter. Also im Grunde eine Abwehr von allem, was mit Queerness zu tun hat. Eine stark antifeministische Grundhaltung. So wie die Frage, was das jetzt genau beinhaltet. Aber ich würde sagen, wenn man im Fundamentalismus kann man, glaube ich, sagen, dass es da eine sehr breite Akzeptanz von der Idee der männlichen Vorherrschaft gibt. Und dass deswegen gesagt wird, dass alles, was gegen diese Vorherrschaft an Gedanken, an Bestrebungen und so weiter anzufinden ist, dass das Dinge sind, die sozusagen gegen die Schöpfungsordnung sind und alles, was gegen die Schöpfungsordnung ist, muss quasi bekämpft werden. Der vierte Punkt ist eine grundsätzlich dualistische Sicht auf die Welt. Und damit ist gemeint, dass es auf der einen Seite die Welt gibt und auf der anderen Seite die Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Und in der Kirche, da regiert Christus und in der Welt, da regiert der Herrscher der Welt, also Satan. Und dieser Dualismus, der ganz klar davon ausgeht, dass die Welt gefallen ist und tendenziell schwierig ist, man muss sich von der Welt distanzieren, je nachdem, gibt es unterschiedliche Sichtweisen darauf, wie stark man involviert sein kann in der Welt. Es gibt dann vielleicht auch die Idee von einem Eskapismus. Aber all das ist eben mit einer Schwarz-Weiß-Sicht. Also da wird eben nicht diese Idee vertreten, die Welt ist genauso in der Kirche und die Kirche in der Welt, sondern da wird dieses Wort sehr wörtlich genommen, ihr seid nicht von dieser Welt. So, das sind für mich alles Punkte, die anschlussfähig sind für rechtes Gedankengut. Inwiefern? Also wenn es zum Beispiel um diese Unmündigkeit geht und um dieses Führerprinzip, könnte man fast sagen, also dass es charismatische Personen gibt, die als Leitungen ja mit sehr starker Autorität, geistlicher Autorität ausgestattet verstanden werden, da fällt es eben schwer, vielleicht auch dann in der Gesellschaft dann bestimmte Bestrebungen wahrzunehmen, wo ein demokratisches Verständnis angegriffen wird. Ja, wenn man aus der Kirche schon kennt, dass man da folgen soll, dann ist vielleicht auch die Idee, dass es in der Gesellschaft vielleicht den einen starken Mann gibt, das vielleicht dann sehr naheliegend. Gleichzeitig dieser Punkt des Absolutismus, also wenn es darum geht, dass die Bibel hat die Wahrheit und die Wissenschaft zum Beispiel vielleicht nicht, da kann eine grundsätzliche Skepsis offiziellen Medien gegenüber oder eben auf Wissenschaft, Bildung und so weiter Fuß fassen. Also da kommt man dann auch in diese rechtspopulistische Idee, dass da die Eliten nicht vertrauenswürdig sind in ihrer, in Anführungszeichen, Mediensteuerung und in der Bildungspolitik. So, dann wäre eben Antifeminismus, das ist tatsächlich ein Punkt, der im Rechtskonservativen auch eine Rolle spielt. Und zwar da, wo es eben dann gegen diesen Feind im Inneren geht. Also dieses, alles was mit Queer zu tun hat, alles was mit Vogue zu tun hat, das zu bekämpfen, da ist auch eine große Anschlussfähigkeit. So, und schließlich da, wo die Idee ist, die Kirche ist heilig, die Welt ist korrupt, überspitzt gesagt, also wo ein starker Weltkirche-Dualismus gedacht wird, da ist die Idee auch nicht weit zu sagen, die Welt ist letztendlich von anderen Mächten beherrscht als das, was offensichtlich erkennbar ist. So, da steckt dann der Herr dieser Welt, der Satan dahinter. Und da ist es nicht mehr weit weg zu irgendwelchen Verschwörungstheorien, wo dann gesagt wird, es gibt irgendwelche Eliten und unsere Regierung ist eigentlich nur fremdgesteuert. So, also das sind alles Punkte, wo es im Rechtspopulismus, im Rechtsradikalismus, wo es da anschlussfähige Inhalte gibt. Und für mich wäre dann die Frage, warum ist es eigentlich so, dass es möglicherweise eine zunehmend geringere Aversion gegenüber faschistischen Ansätzen gibt in solchen fundamentalistischen oder christlich-radikal-konservativen Gruppierungen oder in solchen Kontexten. Ich habe auch da wieder ein paar Punkte. Für mich ist das eine, dass ich denke, dass die Begriffe schwammig werden. Also das sieht man auch in verschiedenen, also ich habe jetzt gerade so vom Kopf Y-Collective-Dokumentation, wo dann bestimmte Leute, christliche Influencerinnen, die sicherlich sehr konservativ sind, vielleicht auch durchaus rechtes Gedankengut haben, weiß ich jetzt nicht, möchte jetzt gar nicht drüber mich da auslassen. Aber der Punkt ist, dass diese Dokumentation, die ich da jetzt im Kopf habe, sehr schnell den Begriff rechts benutzt und damit dann so ein Etikett von außen aufsetzt. So, und wenn diese Menschen aber vielleicht sich selber gar nicht als rechtsradikal oder zugehörig zu, was weiß ich, AfD oder so sehen, dann hat man aber trotzdem diese Assoziation. Und gleichzeitig hat man vielleicht aber auch so diese Vorstellung, rechtsradikal, das sind doch alles diese Leute, die Gewalt und Terror gut finden, das trifft ja auf mich gar nicht zu. Also ist das im Prinzip so ein Angriff von außen, dann ist man schnell wieder auch bei diesem Opferrollendenken. So, also diese Begrifflichkeiten werden mehr als so assoziierte Begrifflichkeiten wahrgenommen. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, wenn mein Empfinden ist ja, wenn mir jemand nachsagen würde, du bist rechtsradikal, dann würde ich das ganz, ganz schlimm finden und würde da auch selbstkritisch sein. Oder wenn mir jemand sagen würde, du bist linksradikal oder so, das fände ich hochproblematisch und würde da inhaltlich stark gegensteuern. Hier scheint aber irgendwo so eine Art Wagenburg-Mentalität stattzufinden, einfach deswegen, weil ein unrechtmäßiger Begriff in der Selbstdarstellung benutzt wird. Also man findet, dass man zu Unrecht ein Etikett aufgeklebt bekommt, mit dem man sich nicht identifiziert. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass in christlich-konservativen Kreisen, dass da bestimmte Themen wichtig sind, also zum Beispiel Kritik an Abtreibung, ein traditionelles Familienbild, eine klassische Sexualethik, Ablehnung von Queersein und so weiter. Und das wiederum sind Inhalte, die letztendlich nur in rechten Diskursräumen überhaupt noch stattfinden. Also vor allen Dingen auch online, aber auch wenn man darüber hinausgeht mit Netzwerken und so weiter, da wird man einfach in einem politisch rechten Diskursraum stattfinden und da auch eine Resonanzerfahrung machen können. Also mit solchen Positionen wird man wahrscheinlich eher in der Jungen Freiheit publizieren können, im rechten Magazin, und eben nicht so sehr in anderen eher demokratisch gesinnten Blättern. So, also man ist da in einem Diskursraum. Und das wiederum, ja, wenn dann wiederum demokratische Diskursräume sehr stark auch in der Abgrenzung sind gegen rechte Diskursräume, was ich auch wichtig finde. Aber dann ist eben die Frage auch, wo könnte auch sonst eine Vernetzung zu stärker demokratisch Gesinnten stattfinden? Das ist eben im Fundamentalismus schwierig dann. So, dann ein weiterer Punkt. Gerade fundamentalistisch sehr konservative christliche Szenen im Osten haben möglicherweise Erfahrungen mit Linksextremismus gemacht, noch aus Zeiten des Kommunismus. Und da wird alles, was mit Linksextremismus und Kommunismus zusammenhängt, wird sehr stark kritisch gesehen und auch mit Atheismus verbunden, sodass auch da der Feind, sozusagen der politische Feind, wenn man so will, der wird eher im Linksextremismus gesehen und vielleicht eben nicht so sehr in der rechten Ecke, wenn man so will. Aber vielleicht ist dann auch eine eher linke Politik, wie jetzt eben bei der Ampelregierung, in der Wahrnehmung dann schon eher problematisch zu sehen, weil das dann vielleicht an früher erinnert. So, also auch da könnte es Gründe geben, warum so eine Aversion gegen Faschismus vielleicht nicht so stark vorhanden ist. So, schließen möchte ich damit, dass ich aber auch denke, dass es bestimmte Ressourcen gibt im Christentum, denen man arbeiten könnte, um da eine gewisse Resilienz aufzubauen oder zu stärken. So, und das ist eine Sache, wo ich auch drüber nachdenke, einfach deswegen, weil natürlich ich mir auch Gedanken mache, in der progressiven Bubble, in der ich unterwegs bin, welche Inhalte müsste man eigentlich stärker pushen und müsste stärker auch darauf hinweisen, um eben so eine Resilienz gegenüber faschistischen Bestrebungen auch zu stärken. Und für mich ist da, ich habe drei Punkte mal aufgeschrieben. Der erste Punkt ist die Idee, dass im Christentum nicht alles sagbar ist. Also die Art, wie geredet wird. Wenn bei den Neurechten die Idee ist, man nennt das da Metapolitik, den Raum des Sagbaren weiter nach rechts zu verschieben, sodass sprachliche Gewalt im gesellschaftlichen Diskurs akzeptabler wird, dann kann, glaube ich, die christliche Idee, zum Beispiel wie im Jakobusbrief, wo von der Zunge gesprochen wird und wo in verschiedenen Bibeltexten davon die Rede ist, dass das, was wir sagen, einmal vor Gott beurteilt wird und dass wir da zur Rechenschaft gezogen werden. Das kann ein Motiv sein, um sich dieser sprachlichen Gewalt durch Polarisierung, Emotionalisierung und Maximalisierung dem etwas entgegenzusetzen. Zu sagen, nee, im Christentum darf man nicht alles sagen. Wir müssen eine gewisse achtsame Sprache benutzen. Das ist christliches Ding, weil man auch in der Sprache sündigen kann. Und deswegen eine bedachte Sprache, die nicht entgrenzt, das wäre ein Thema, wo ich denke, da könnte man darauf hinweisen. Ein anderer Punkt, da wo Rechtsextremismus, der Sozialdarwinismus, also diese Idee, es ist nicht genug für alle da, wir müssen schauen, wo wir bleiben. Da gibt es, glaube ich, im Christentum die Idee der Ebenbildhaftigkeit. Alle Menschen sind Ebenbild Gottes und deswegen gibt es eben nicht die Stärkeren, die bessere Menschen sind und die sich dann das natürliche Recht erarbeitet haben, leben zu dürfen, und alle anderen werden dann eben natürlich per natürliche Auslese dann, ja, werden den Kürzeren ziehen. Im Christentum gibt es die Idee von Solidarität, wo klar ist, es geht darum, zusammenzuhalten und auf den anderen zu gucken. Ganz am Anfang diese Geschichte mit Kain und Abel. Wo ist dein Bruder? Das ist eine ganz wichtige Vorstellung, nämlich zu gucken, wir sind dazu verpflichtet, auf unsere Brüder, Schwestern zu achten. Es geht um Zusammenhalt. Dann diese Idee des Germany First, also diese ethnopluralistische Idee, dass sich Völker dann auch letztendlich durchsetzen und um sich selber kümmern sollen und eben nicht im größeren Zusammenhang auch stärker kooperieren. Ich glaube, dass da die Idee des Reiches Gottes wichtig ist. Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Da wird die Loyalität, die christliche Loyalität wird eben nicht an einer Nation festgemacht, sondern an der Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Und im Reich Gottes gibt es eben nicht oben und unten, sondern der Größte ist der Diener. Und da gilt das Prinzip der Nächstenliebe, der Feindesliebe und eben nicht der Konkurrenz zwischen den Völkern, sondern das Reich Gottes transzendiert die Idee von Nationen. Das Reich Gottes ist etwas, was übergeordnet ist. Paulus sagt das später, Galaterbrief, da ist nicht mehr Jude noch Grieche, sondern alle sind eins in Christus. Die christliche Idee transzendiert die Idee der Völker. Und deswegen kann man auch nicht sagen, dass es sozusagen eine auserwählte christliche Nation gibt, wie das im christlichen Nationalismus der Fall ist. Die Loyalität gilt dem Reich Gottes und das transzendiert so lokale Völker oder Stammeskämpfe und Prioritäten. Okay, so, jetzt habe ich ein bisschen rumgenördet. Ich hoffe, dass ihr da etwas mit anfangen könnt. Schreibt mir gerne, was ihr dazu denkt, und wir hören uns demnächst.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.